Ja, schönen guten Abend, schön euch zu sehen. Wir haben schon letzte Woche angefangen mit dem Buch der Offenbarung. Das letzte Buch in dem Buch der Bücher, in dem Heiligen Schriften, in dem Wort Gottes, wie auch immer du das nennen möchtest, die Bibel. Die Offenbarung, das prophetische Buch des Neuen Testamentes, das einzige prophetische Buch, das Buch, das sich hauptsächlich und vor allen Dingen ein prophetisches Buch ist. Obwohl wir auch in allen anderen Büchern prophetische Worte finden, Abschnitte der Prophetie, der Weissagung. Und dennoch ist es ein prophetisches Buch, weil es sehr viel auch gemeinsam hat mit den prophetischen Büchern des Alten Testamentes. Vieles von dem, was die Propheten des Alten Bundes gesehen, gehört haben von Gott, bestätigt sich hier oder wird noch genauer entfaltet. Und wir haben gestartet in Offenbarung 1, Vers 1 und haben gesehen, dass das, was Johannes hier schreibt, nicht einfach seine Ideen und seine Gedanken sind, so über die Welt und über Gott, sondern dass es eine Offenbarung ist, eine Enthüllung, dass Gott sich offenbart. Und wir haben gesehen, dass es notwendig ist, weil uns so vieles verborgen ist. Weil wir so begrenzt sind in unserer Erkenntnisfähigkeit als Menschen, als einzelne Menschen und auch als gesamte Menschheit. Und es ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Es ist unwandelbar, es wird geschehen, es liegt vor uns. Und Gott will uns diese Dinge offenbaren aus einem ganz bestimmten Grund, aus einem ganz bestimmten Zweck. Das eine ist, dass Gott uns trösten und ermutigen will. Diejenigen, die ihm folgen, die ihm, so wie Jesus es seinen Jüngern gesagt hat auf dem Berg, glückselig seid ihr, wenn sie euch verfolgen, um meines Namens willen. Glückselig ihr Leidenden, glückselig ihr, die ihr in dieser Welt es nicht einfach habt, weil ihr mir nachfolgt. Glückselig seid ihr, denn euer ist das Reich Gottes. Davon spricht auch dieses Buch. Das ist der Trost Gottes an seine Kinder, die ihm folgen, ihm treu sind. Es ist aber auch eine Warnung. Dieses Buch hat auch den Zweck der Warnung, indem es uns offenbart, indem Gott uns offenbart, was bald geschehen muss, sendet er eine Warnung an uns. Eine Unwetterwarnung. Na, wenn du irgendwie deine Wetter-App aufmachst, ne, dann siehst du irgendwann so plötzlich dick und fett stehen, Unwetterwarnung. Und dann weißt du, oha, das könnte gefährlich werden. Ich sollte mal vielleicht lieber das Haus oder sollte ich wetterfest machen. Ich sollte die Sachen reinholen, ich sollte die Fenster gut schließen, ich sollte irgendwie aufpassen, dass, Also du ziehst bestimmte Schlüsse aus dieser Warnung. Du bereitest dich vor. Und das ist das, was Jesus immer wieder, was die alten Propheten, worum es in den Propheten ging, wenn Gott geweissagt hat, Weissagung gesendet hat, wenn er Dinge offenbart hat über die Zukunft auch, dann geht es immer darum, dass Gott uns auch warnen möchte. Und Jesus hat diese Offenbarung vom Vater erhalten, hat sie weitergegeben durch seinen Engel an Johannes, seinen Knecht. Und es geht darum, seinen Knechten zu zeigen, also denen, die ihm dienen, denen möchte er diese Dinge offenbaren. Johannes, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Hier wird betont, dass Gott diese Dinge offenbar gemacht hat, sogar dahingehend, dass Johannes all dies gesehen hat. Und Johannes schreibt hier, dass er das bezeugt, was er, alles, was er gesehen hat. Er hat nichts ausgelassen. Er hat das alles aufgeschrieben. Es gibt sogar eine Stelle, wo Johannes etwas beschreiben will, was er gehört hat, und Gott ihm ausdrücklich verbietet, ihm ausdrücklich sagt, das sollst du jetzt nicht aufschreiben. Aber sonst hat er alles genau dokumentiert, was er empfangen hat. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also, glückselig seid ihr, die ihr heute Abend hier sitzt. Alle, die wir hier sitzen, mich eingeschlossen, weil wir das lesen und hören. Und glückselig, wie auch Jesus sagt, glückselig, die das Wort Gottes hören und bewahren. Hören allein reicht nicht. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, Nichtgläubigen, der mit Strafgefangenen zu tun hat. Ein Justizvollzugsbeamten, wie man so schön sagt. Er sagte, und er hatte, obwohl er nicht gläubig war, hatte er eine gute Einstellung. Er hatte ein Herz für die Menschen. Und er sagte, ja, ich bin Justizvollzugsbediensteter, meinte er. Er mag das Wort Beamter nicht so gerne, weil das so komisch klingt. Und er sagt, ja, bei den Strafgefangenen, da hast du viel Stress, viel Nervereien. Die sind manchmal nicht gut drauf. Die sagen dir, die schmeißen dir manchmal Dinge an den Kopf. Ne? Das ist schon heftig. Aber ich habe irgendwie eine Gabe, sagt er dazu. Ne? Ich habe eine Gabe, dass mich das nicht weiter, weil ich lasse das nicht an mich ran. Das geht da rein und da raus. Aber manchmal ist es auch bei uns leider diejenigen, die Kinder Gottes sind, wie unsere Kinder, ne? Diejenigen, die unter euch die Kinder haben, wissen das, ne? Wie bei unseren Kindern das, was wir ihnen sagen, manchmal da reingeht und da raus. Ne? So sitzen wir auch, ne? Hören das Wort Gottes, es geht da rein und da wieder raus. Wir haben ja lang und breit über das vierfache Feld gesprochen und dass es Jesus unbedingt darum geht. Ne? Glückselig bist du nicht nur, wenn du hörst. Ne? Also einfach nur lesen, ne? Das ist es nicht. Das Bewahren. Darauf Acht haben. Jetzt lesen wir weiter ab Johannes, ab Offenbarung 1, Vers 4. Und da sehen wir, dass dieses Buch, die Offenbarung, eigentlich ein Brief ist. Ein riesiger Brief. Denn es fängt so an, Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede. So wie die vielen anderen Briefe anfangen von Paulus, Petrus, Johannes, wie auch immer. Es fängt hier genauso an. Johannes schreibt den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede. Ganz typischer Briefanfang. Also enthält die Offenbarung nicht nur sieben Sendschreiben, sieben Briefe an die sieben Gemeinden, sondern sie ist als Ganzes ein Brief an diese sieben Gemeinden. Das heißt, dieses ganze Buch wurde geschrieben und wurde dann geschickt an die erste Gemeinde, wurde dann weitergeschickt an die nächste Gemeinde, an die nächste Gemeinde. Und jede Gemeinde, das war damals so üblich, hat sich dann eine Kopie davon gemacht, hat das abgeschrieben und hat es dann weitergeschickt, sodass dieses Buch in allen sieben Gemeinden vorhanden war. damit übrigens auch die sieben Sendschreiben. In jedem Schreiben heißt es, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Er sagt nicht, wenn ihr ein Ohr habt, dann hört doch bitte, ihr Gemeinden in Ephesus, was ich zu euch gesagt habe. Sondern die Gemeinden sollen tatsächlich auch alle Sendschreiben lesen. Sie sind nicht sozusagen nur, die kriegen nicht nur einen Einzelbrief, sondern das ganze Buch ist für jede Gemeinde. Und das macht uns deutlich, was es mit diesen sieben Gemeinden auf sich hat. Diese sieben Gemeinden, die dort beschrieben werden, die sind auf einer Rundtour von Ephesus aus gut erreichbar, in der Nähe von Ephesus gelegen. Es sind aber nicht die einzigen Orte, wo Gemeinden waren in der Provinz Asien. Es gab auch noch andere Gemeinden, die hier nicht aufgeführt sind. Zum Beispiel Kolosse, da gibt es einen eigenen Brief von Paulus an diese Gemeinde. Die ist aber hier nicht aufgeführt in den sieben Gemeinden. Sieben ist also eine reale Zahl. Sieben Gemeinden, diese sieben Orte haben tatsächlich bestanden und in diesen sieben Orten gab es christliche Gemeinden. Und Johannes hat an diese sieben Gemeinden geschrieben. Aber die Zahl sieben hat natürlich eine symbolische Bedeutung. Ihr kennt es alle. Und es ist so, es gibt tatsächlich auch Untersuchungen dazu, wenn Menschen nach ihrer Lieblingszahl befragt werden. Oder wenn sie eine Zahl zwischen 1 und 10 nennen sollen, dann nennen die meisten Menschen tatsächlich die 7. Einfach weil die 7 so in aller Munde ist. Wenn du Buchtitel nimmst, dann findest du in den meisten, also die Zahl, die am meisten dort vorkommt, ist die 7. Wir kennen das alle aus den Märchen, was den kleinen Kindern erzählt wird. Die sieben Geißlein, die sieben Zwerge, hinter den sieben Bergen und so weiter und so weiter. Sieben ist eine Zahl, die irgendwie tief verankert ist. Sie ist in vielen Kulturen vorhanden gewesen. Sie ist dann auch schnell, früh eine magische Zahl geworden. Spielt eine große Rolle in der Esoterik. Überall ist sie zu finden. Und sie hat natürlich ihren Ursprung in den sieben Tagen, in denen Gott die Welt geschaffen hat. Und das kannst du tatsächlich astronomisch ja wahrnehmen. Diese sieben Tage sind nicht einfach willkürlich, sondern in diesen sieben Tagen hat Gott die Welt geschaffen. Und die Sterne und Sonne und Mond, sie sind ja als Zeichen gesetzt, um Zeiten einzuteilen, um uns Auskunft zu geben über Zeiten. Und wenn du einen Mondumlauf hast, dann hast du tatsächlich 28 Tage, was viermal sich gut teilen lässt in 4 mal 7. Du hast den Mond, der zunimmt, dann hast du den halben Mond, dann hast du ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin schlecht darin, das jetzt auszudrücken. Sieben ist die Zahl der Vollständigkeit. Mit dem siebten Tag war das ganze Werk Gottes vollendet. Am siebten Tag ruhte er. Und deswegen ist sieben hier auch eine symbolische Zahl. Wie auch überall in der Offenbarung ganz viel Zahlen auftauchen, die immer oft auch eine symbolische Bedeutung haben. Die Zahl 7 taucht in der Offenbarung ganze 55 Mal auf. Im gesamten Neuen Testament 88 Mal, in der Offenbarung 55 Mal. Zeigt uns, dass dieses Buch eben hoch symbolisch auch ist. Aber nur weil eine Zahl eine symbolische Bedeutung hat, heißt es nicht, dass wenn sie hier verwendet wird, dass sie nicht auch eine reale Bedeutung hat. Dass tatsächlich sieben Gemeinden gemeint sind. Das ist ein Argument von Bibelkritikern, die sagen, ja, das kann man ja sofort sehen, dass das hier nicht real ist. Das ist ja wie im Märchen, ne, die sieben Gemeinden hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Ne, das ist doch ein Märchen. Das ist doch ausgedacht. Oder das können wir eben nur symbolisch verstehen. Nein, es sind tatsächlich sieben Gemeinden. Also aber es reicht auch nicht zu sagen, okay, das sind halt eben die sieben Gemeinden gewesen. Und dabei belässt, nein, Gott hat es ganz bewusst so gemacht, dass es sieben Gemeinden waren. Er hat tatsächlich sieben Gemeinden ausgewählt. Er hat andere außen vor gelassen, in Anführungsstrichen. Nicht, um sie außen vor zu lassen, nein, die sollten das Buch natürlich auch lesen. Und wir sollen dieses Buch auch lesen. Glückselig, wer liest und wer hört. Da ist niemand ausgeschlossen. Da wird nicht gesagt, nur diese sieben Gemeinden dürfen das Buch lesen. Deswegen, wenn wir das Buch lesen und wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, ist es immer wichtig, sich das klarzumachen. Es gibt eine reale, buchstäbliche Bedeutung und es gibt eine symbolische Bedeutung. Und es gibt manche Aussagen der Bibel, die kannst du tatsächlich nur symbolisch verstehen. Die haben eine übertragene, eine geistliche Bedeutung. Aber ihre reale, buchstäbliche Bedeutung, dass wenn Jesus sagt, ne, wenn dein Auge dich verführt, dann reiß es aus. Wenn du das buchstäblich anwendest, dann würden wir alle hier blind durch die Gegend rennen. Das hat eine übertragene geistliche Bedeutung, dieses Wort. Es ist nicht buchstäblich gemeint. In der Offenbarung wird gerne oder wird von vielen christlichen Auslegern in der Kirchengeschichte gesagt, weil eben so viel Symbolik da drin ist, du kannst das nur symbolisch oder hat nur eine geistliche, übertragene Bedeutung. Wir gehen aber da anders heran, indem wir sagen, schon hier fängt es an, die sieben Gemeinden, es ist eben beides. Es ist real und es ist übertragen, geistlich zu verstehen. Es ist historisch zu verstehen, bezogen auf die reale Weltgeschichte, die sich ereignet. Und es ist bezogen aber auch auf eine geistliche Wahrheit, die genauso Realität und Wirklichkeit ist. Und das beides spielt ineinander zusammen. Das ist nicht voneinander getrennt. Die sieben Gemeinden sind also nicht nur historisch diese sieben Gemeinden, sondern das sind wir. Das ist die Vollzahl der Gemeinden. Das sind die vielen verschiedenen, unterschiedlichen Gemeinden. Es ist auch interessant, dass hier die sieben Gemeinden, das macht eben deutlich, okay, es gibt die Gemeinde Gottes, das ist die weltweite Gemeinde Gottes, alle Gläubigen, aber es gibt auch die Einzelgemeinden. Und Gott schert diese Einzelgemeinden auch nicht alle über einen Kamm. Er hat zu jeder Einzelnen etwas zu sagen später. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind, das ist hier natürlich nicht China, Japan und sonst was, sondern das ist die Provinz Asien, die in der heutigen Türkei liegt, an der die Westküste, wo Ephesus lag und dann eben die verschiedenen anderen Städte drumherum. Gnade euch, sei mit euch und Friede, Charis und Shalom, der griechische und der jüdische Gruß. Der Gruß der Heiden und der Gruß der Juden. Zusammen vereint, wie in Epheserbrief gesagt, die Gemeinde Gottes bestehend aus Juden und Heiden. Der Zaun ist niedergerissen, sie sind in Christus eins gemacht worden. Es ist auch der enthalten in dem aaronitischen Segen, oder? Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wir brauchen die Gnade Gottes, um in den Frieden mit Gott hineinzukommen. Wenn wir durch Gnade jetzt gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott, sagt Paulus in Römer 5, Vers 1. Das Wort Gnade kommt an der Stelle zwar nicht vor, aber sinngemäß ist es da enthalten in der Rechtfertigung. Wir brauchen die Gnade Gottes, um in den Frieden Gottes hineinzukommen. Und das ist ganz wichtig hier am Anfang, wenn von dem ganzen Gericht die Rede ist. Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, dann kommst du nicht ins Gericht. Und so ist es wichtig, dass wenn wir hineinkommen in dieses ganze Buch des Gerichts, dass wir die Gnade Gottes haben, dass die Gnade Gottes mit uns ist und dass wir den Frieden Gottes haben. Und jetzt beschreibt, Johannes jetzt hier beschreibt, von wem kommt denn diese Gnade, von wem kommt dieser Friede? Wir kennen das aus den Briefen, da wird dann von Paulus immer oft gesagt, von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Johannes wählt eine etwas andere Beschreibung Gottes, um deutlich zu machen, von wem kommt Gnade und Friede? Von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Das ist eine doppelte Dreieinigkeit, würde ich mal sagen. Oder dreifache Dreieinigkeit, die hier beschrieben wird. Ja, man merkt hier wieder das Spiel mit den symbolischen Zahlen. Dreimal, drei Dinge werden ausgesagt. Von dem, der ist und der war, der kommt. Aber das bezieht sich auch auf etwas ganz Reales, Erfahrbares. Es ist nicht einfach nur Symbolik, Zahlensymbolik, sondern es ist der Gott der Geschichte. Der Gott der Zeiten. Es ist der Gott der Gegenwart. Damit fängt es an. Es ist nicht in der chronologischen Zeitfolge, der war, der ist und der kommt, sondern der ist, und das ist das Entscheidende, er ist der Ich Bin, Jahwe. Gott ist der Ich Bin, er ist der lebendige Gott der Gegenwart. Er ist jetzt da. Er ist nicht der, der irgendwann mal war und jetzt, naja, wissen wir nicht so genau, auch in Zukunft ja vielleicht kommt. Nein, er ist jetzt da. Er ist da für dich. Er ist da, damit du ihm begegnen kannst, damit du mit ihm leben kannst. Er ist nicht fern, sondern er ist da. Aber er ist auch derselbe, wie der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels. Wenn du das Alte Testament liest, ja, manchmal denkst du, boah, was steht hier über Gott, das verstehe ich nicht. Aber ich sag dir, das ist derselbe Gott. Derselbe Gott über alle Zeiten hinweg. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott Israels. Und das ist auf der einen Seite manchmal verwirrend, aber auf der anderen Seite oft doch auch so tröstlich, oder? Wenn du wieder diese alten Geschichten liest und denkst, boah, Gott hat damals einen Weg geschaffen für das Volk Israel durch das Rote Meer. Aus einer Situation, wo sie nicht weiter wussten, wo es nicht weiter ging, wo Endstation war. Es ging nicht mehr dahin und da kam der Feind und bedrohte sie. Und Gott hat einen Weg gemacht. Wie stärkend im Glauben, wenn du in so eine Situation eingepfercht wirst, ne, und dich dann den anrufen kannst, der war, der damals war. Aber du kannst nur den anrufen, der auch ist, ne? Der Ich Bin, der da ist. Damit fängt es an. Aber dann kannst du so zurückschauen. Du kannst in dein eigenes Leben zurückschauen, kannst hineingucken in dein Leben und merkst, dieser Gott, der war, der ist der treue Gott. Und dann der Gott der Zukunft, der da kommt. Schon im Alten Testament, die Propheten haben davon gesprochen. Der Herr kommt. Und das immer auch beides. Der rettende Gott, der kommt, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns zu heilen, um uns zu befreien. Aber auch der Gott, der kommt, um zu richten. Der Gericht hält, der alles zurechtbringt. Und das Interessante ist, dass es jetzt ja weitergeht, dass es jetzt von den sieben Geistern die Rede ist. Und diese sieben Geister beschreiben, ist eigentlich eindeutig, sind alle Ausleger sind da einig darin, dass hier der Heilige Geist gemeint ist. Die sieben Geister, die vor seinem Thron sind. Warum wird von sieben Geistern gesprochen? Später spricht Johannes davon, dass diese sieben Geister ausgehen über die ganze Erde. Es spricht davon, dass der Geist eben nicht stofflich gebunden ist als in einen Körper hinein, sondern dass er körperlos ist. Er ist deswegen nicht unpersönlich, aber er ist nicht gebunden an einen Körper. Von den sieben Geistern, wir können mal aufschlagen Jesaja 11, um zu sehen, dass es auch eine biblische Parallele gibt, die das untermauert, was hier gesagt ist. So wie Gott 3 in 1 ist, so ist auch der Heilige Geist 7 in 1 anscheinend. Und auch hier das schöne Zusammenwirken von Jesus, dem Nachkommen Davids bzw. Isais, das ist der Vater von David. Jesaja 11, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, aus dem abgeschlagenen Baum kommt ein einzelner Zweig hervor. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Betont sind hier diese Eigenschaften des Geistes, der Erkenntnis, der Weisheit, des Verstehens. Aber auch eben eine Eigenschaft des Geistes ist der Geist der Kraft. Das wiederholt Paulus auch später. Wir haben einen Geist der Kraft empfangen. Aber auch der Furcht des Herrn. Zuallererst wird gesagt, es ist der Geist des Herrn. Und damit ist ausgedrückt, dass es ein Teil Gottes ist. Es ist tatsächlich sein Geist. Wie Paulus später sagt, auch der Mensch hat einen Geist. Und niemand weiß außer der Geist des Menschen, was in dem Menschen ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, außer der Geist Gottes. Er muss also in Gott sein. Er ist ein Teil Gottes, der Heilige Geist. Der Geist Jahwes, der Geist des Herrn. Und dann kommen eben diese Beschreibungen seines Charakters, seines Wesens, seiner Fähigkeit. Er weiß, was in Gott ist. Er erkennt die Tiefen der Gottheit. Und seine Aufgabe ist tatsächlich, Gott offenbar zu machen. Das ist seine Aufgabe, das ist sein Dienst. Er macht Gott offenbar. Er macht seine Realität offenbar. Er macht die Macht Gottes offenbar. Er macht seine Heiligkeit offenbar. Immer wieder haben Menschen in ihrem Lebensweg eine Erfahrung mit Gott gemacht. Mit der Heiligkeit Gottes. Wir sehen das bei Jesaja zum Beispiel. Plötzlich sieht er Gott auf dem Thron. Wer ist es, der ihm das offenbart? Macht ihm das offenbar? Das ist der Heilige Geist, der uns Gott offenbar macht. Der uns seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit offenbar macht. Auch seine Realität, er ist da. Das ist etwas, was der Heilige Geist tut. Und damit verbunden offenbart er uns aber auch unser sündiges Wesen. Er überführt uns von Sünde. Der Heilige Geist klopft an, um uns in Kontakt, in Beziehung mit Gott zu bringen. Und das Erste, was geschieht, wenn du tatsächlich die Augen öffnest für Gott, dann merkst du, dass er mächtig, dass er groß und herrlich und heilig ist. Und im Angesicht dieser Heiligkeit merkst du, dass deine eigene Sünde, wie Jesaja sagt, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen. Oh weh, was geschieht mir? Die Alten in Israel, die wussten, wir können Gott nicht sehen. Wenn wir Gott sehen, dann müssen wir sterben. Der Heilige Geist offenbart Gott, er offenbart uns aber auch unsere Sünde. Und dann tut Gott durch seinen Geist aber noch etwas. Er schenkt uns Erkenntnis, er zeigt uns, offenbart uns sein Heil, seine Rettung. Es geschieht durch den Heiligen Geist, dass unsere Augen geöffnet werden und wir Jesus sehen, den Retter. Er macht uns den Sohn offenbar. Er macht uns offenbar, dass Jesus uns liebt, dass Gott uns liebt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Und das Großartigste ist dann, dass dieser Heilige Geist tatsächlich in uns kommt und ein Werk tut in uns, das Werk der Heiligung. Und das tut er durch Weisheit, durch Verstand, durch Rat, durch eine besondere Kraft, Dynamis. Durch Erkenntnis, ja, Erkenntnis des Willen Gottes. Du erkennst durch den Heiligen Geist, was will Gott eigentlich? Was ist sein Wille für mein Leben? Was ist sein Wille für uns als Menschen? Der Geist Gottes macht es dir klar, offenbart es dir. Und alles, damit du den Herrn fürchtest. Und Furcht heißt hier einfach, dass Gott die Nummer eins ist für mich. Es ist mir egal, was Menschen über mich denken. Mir ist wichtig, was Gott von mir denkt. Mir ist es wichtig, egal, ob ich Menschen wohlgefalle, mir ist es wichtig, dass ich Gott wohlgefalle. Das ist die Furcht des Herrn. Und der Heilige Geist ist sehr zurückhaltend, er ist demütig. Sein Charakter ist, er steht vor dem oder ist vor dem Thron Gottes. Er setzt sich nicht auf den Thron, sondern er ist vor dem Thron Gottes. Er ist bereit zu dienen, er ist bereit, sich aussenden zu lassen. Wie gesagt, er macht Gott bekannt, er macht den Vater bekannt, er macht Jesus, er macht den Sohn bekannt. Und das sind diese drei Arten und Weisen, wie wir mit diesem Geist in Berührung oder in Bekanntschaft kommen. In Beziehung treten, das ist, dass er bei uns ist, dass er, wie gesagt, dieses Werk tut, dass er uns Gott offenbart, dass er uns unser Sündersein offenbart und dass er uns das Evangelium offenbart. Dann aber auch dieses in uns, der Heilige Geist in uns, der uns heiligt, der uns reinigt, der uns erneuert, der uns neu macht. Und dann der Heilige Geist auf uns, wie es hier von Jesus gesagt wird, von dem Nachkommen Isais, dem Spross, der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, um dieses Werk zu tun in dieser Welt, um nicht nur in sich selbst, wir haben den Geist nicht nur für uns selbst empfangen, dass er ein Werk in uns tut, sondern damit wir auch anderen dienen, durch den Geist des Herrn, durch den Geist der Weisheit, den Geist des Verstandes, den Geist des Rates, den Geist der Kraft, den Geist der Erkenntnis, den Geist der Furcht des Herrn. Das ist das, der Geist, der uns lehrt, aber durch den wir, wenn der Geist auf uns ist, auch andere unterweisen, ermutigen, zurechtweisen können, dienen können. Vers 5 von Offenbarung 1. Und von Jesus Christus. Also, der Geist Gottes wird betont hier. Von ihm geht Gnade und Frieden aus. Und von Jesus Christus. Sie gehören dazu. Gott ist der Gott, der ist, der war, der kommt. Der Heilige Geist. Er ist der Lebendige, der ist. Du kannst es nachlesen in Johannes 3, Da sagt Jesus, du hörst sein Rauschen, du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht, aber du hörst sein Rauschen. Die Realität, die Gegenwart des Heiligen Geistes betont das. Der ist. Aber es ist auch der war. Schon am Anfang der Schöpfung kannst du lesen, 1. Mose 1, Vers 1. 1. Mose 1, Kapitel 1. Der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Ganz am Anfang der Schöpfung siehst du ihn. Du siehst ihn aber auch als den, der da kommt, der verheißen ist. Na, ich will ausgießen meinen Geist in den letzten Tagen. Joel 3. Aber Jesus ist auch der, der ist, der da war und der da kommt. Wir denken an Hebräer 13, Vers 13, Vers 8, glaube ich. Ne? Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Du siehst ihn als den Ich Bin. Johannes spricht siebenmal, erinnert uns siebenmal daran, wie Jesus gesagt hat, Ich Bin. Dann Johannes 8, Vers 58, wer sich das notieren will, wir können das jetzt nicht alles so nachschlagen, Johannes 8, Vers 58 sagt er, ehe Abraham war, bin ich. Und der da kommt, das wissen wir. Ja, die Juden haben darauf gewartet, auf den Messias, und als er kam, haben sie ihn nicht erkannt. Und jetzt, als der erhöhte Herr, sagt er uns, ja, ich komme. Ich komme bald. Am Ende der Offenbarung sagt, siehe, ich komme bald. Es ist der dreieinige Gott. Es ist der eine Gott in drei Personen. Von diesem Gott kommt Gnade und Friede zu uns. Und von Jesus Christus wird hier auch werden drei Dinge genannt oder drei Charaktereigenschaften, drei Besonderheiten seiner Person. Welcher ist der treue Zeuge? Seine Treue zeigt sich in seinem Gehorsam gegenüber dem Vater bis zum Tod am Kreuz. Er hat bezeugt, dass der Vater uns liebt durch sein Sterben am Kreuz. Und er hat es treu getan. Bis zu dem Punkt, wo er gesagt hat, es ist vollbracht. Er hat der Sünde bis aufs Blut widerstanden. Und der Hebräerbrief fordert uns auf, macht es auch so. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und Jesus hat in dem Kampf gegen die Sünde, in allen Versuchungen, durch die er hindurchgegangen ist, die schwerst waren, er hat einen harten Kampf geführt. Den guten Kampf des Glaubens hat er gekämpft. Bis aufs Blut. Bis zum Tod am Kreuz. In aller Radikalität. Bis zum Ende. Da, wo wir so leicht nachgeben. Wo wir sagen, naja, ist ja nicht so schlimm. War er radikal. Bis aufs Blut hat er widerstanden. Der treue Zeuge. Er ist der Zeuge der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Seiner Hingabe, seines Lebens für die Sünder. Wie ist er den Sündern begegnet? Na, der treue Zeuge der Barmherzigkeit. Die Sünderin, wie er ihr die Vergebung Gottes zugesprochen hat. Den Aussätzigen, den er angerührt hat. Den Besessenen, den er gesucht und gefunden hat in den Gräbern und befreit hat. Seine Gnade und Barmherzigkeit, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes hat er treu bezeugt. Aber er hat auch die Heiligkeit und die Wahrheit Gottes bezeugt, oder? Die Heiligkeit, allein schon in seiner Person, in seinem Wesen, ohne Sünde zu sein, bezeugt er uns, dass Gott heilig ist, dass er anders ist als wir Sünder. Und auch die Wahrheit Gottes, dass wir verloren sind, wenn wir in unserer Sünde bleiben, dass wir aber gerettet sind, wenn wir uns im Glauben an Jesus Christus, diesen treuen Zeugen, hängen. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Er hat die Todverfallenheit dieser Schöpfung überwunden. Er ist der Erste der neuen Schöpfung, Gottes, von der am Ende dieses Buches die Rede ist. und er ist der Fürst der Könige auf Erden. Das hat er schon als der Auferstandene zu den Jüngern gesagt. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das macht uns ruhig, das kann uns jetzt schon ruhig machen und das macht auch uns ruhig, wenn wir dieses ganze Buch durchlesen, mit all den Gerichten, die über diese Erde hier hereinbricht. Es macht uns ruhig zu wissen, Gott steht über all den Mächtigen dieser Erde und über all dem, was sie alles so tun und machen, was sie anrichten auf dieser Erde. Er ist der Fürst der Könige auf Erden. Matthäus 28, Vers 18 und Offenbarung 19, Vers 16 kommt er auf weißem Pferd als der König der Könige, der Herr der Herren. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, Jesus liebt uns. Er weint über uns. Er ringt um uns. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er begehrt uns, unsere Gemeinschaft. Er möchte mit uns Gemeinschaft, innige, persönliche, tiefe, innige, persönliche, intime Gemeinschaft haben. Er will uns ganz nahe sein. Und deswegen feiern wir auch gleich Abendmahl. Das ist ein Ausdruck dessen. Na, wir essen ihn, wir trinken ihn, wir nehmen ihn in uns auf. Es soll uns erinnern daran. Und es bringt nichts, wenn du das einfach nur isst und trinkst, sondern du musst dein Herz aufmachen, da drin ihn, den Heiligen Geist, durch den Geist kommt er in dein Herz und erfüllt es neu mit seiner Liebe, denn er liebt uns. Der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Ja, er hat nicht mit Gold oder Silber bezahlt, sondern mit seinem kostbaren Blut. Er hat uns erlöst. Woraus hat er uns erlöst? Aus unserer Gottesferne, aus unserer Gebundenheit in diese Welt hinein, aus unserer Gebundenheit an die Finsternis dieser Welt, aus der ganz konkreten Gebundenheit, in denen wir gelebt haben, in Süchten, in schlechten Gewohnheiten, in bösen Charaktereigenschaften. All das, da hat er uns rausgeholt. Wir sind daran nicht mehr gebunden. Und er tut dieses Werk in uns, wie gesagt, bei manchen von uns und in manchen Bereichen unseres Lebens, zack, rums, durch die Begegnung mit ihm frei geworden, Halleluja. In manchen anderen Bereichen, ja, da haben wir einen langen Kampf zu kämpfen zwischen Geist und Fleisch, um in diese Freiheit hineinzukommen, die er uns erkauft hat durch sein Blut. Aber in der Realität Gottes sind wir geliebte, gereinigte, geheiligte Kinder Gottes. Denn er hat sein Blut mit seinem Blut bezahlt. Und sein Blut ist wirksam, da wo du deine Sünde bekennst, sagt Johannes. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns. Wenn wir ins Licht kommen, das ist Sünde bekennen, in der Wahrheit leben. Wenn wir ins Licht kommen, haben wir Gemeinschaft miteinander und sein Blut reinigt uns von aller Sünde. Was für eine großartige Verheißung, was für eine Kraft hat das Blut Jesu noch heute, das geflossen ist vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Und er hat uns nicht nur erlöst, freigemacht, sondern er setzt uns ein in sein Reich. Er hat uns zu einem Königreich gemacht. Es gibt ein neues Königreich, das Reich der Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Sein Reich ist nicht in dieser Welt oder von dieser Welt. Lasst uns bei all dem, was jetzt wichtig ist für die Wahlen in Deutschland, das ist ja so wichtig. Und ja, du solltest dich informieren und ja, du solltest dir gut überlegen und solltest beten, wem du deine Stimme gibst. Und du solltest dafür beten, dass Gott Gnade schenkt, dass weise und gottesfürchtige Menschen in unserem Parlament hineingewählt werden, die dann auch weise und gottesfürchtige Entscheidungen treffen für unser Land. Aber wir sind Himmelsbürger, Geschwister. Und unser Dienst in diesem Land ist als Botschafter von einem anderen Land. und als Anwärter der Mitregentschaft. Gott hat uns erlöst, damit wir Könige mit ihm zusammen sind, damit wir mit ihm herrschen, damit wir mit ihm regieren. Und all das, wodurch wir hindurchgehen, die Prüfung und die Reinigung und die Läuterung, die Heiligung, das ist etwas, was er tut, wo er uns erzieht und vorbereitet auf diese Aufgabe, die wir haben werden. Wir sind oft so beschränkt und so begrenzt in unserer Vorstellung. Wir denken nur an das Ende unseres Lebens, dass wir es bis dahin gut schaffen. Und dann denken wir hinterher, oh ja, dann ist alles gut, dann ist alles schön, dann ist alles wunderbar. Nein, danach geht es weiter. Gott hat noch was mit uns vor. Der Himmel ist nicht einfach nur eine elendige, heilige Langeweile, sondern es gibt eine Menge zu tun. Wir werden mit Christus regieren. Wir werden zum Beispiel, sagt Paulus, Engel richten. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das alles im Einzelnen, aber dieses Buch wird uns am Ende zumindest auch ein bisschen Einblick darin geben. Und er hat uns zu Priestern vor Gott und seinem Vater gemacht, durch diese Erlösung. Ja, wir sind wie die alttestamentarischen Priester. Wir tun keinen Opferdienst, das hat Jesus gemacht. Jesus hat das Opfer gebracht, was wir feiern. Aber indem wir dieses Opfer verkünden, indem wir Gott für dieses Opfer preisen, ihn anbeten, tun wir diesen Priesterdienst. Indem wir ihm Dank darbringen als Lobpreisopfer, indem wir auch Fürbitte tun, tun wir Priesterdienst, wie die Priester damals getan haben, für das Volk einzutreten. Für alle Menschen, wie Paulus uns sagt. Indem wir segnen, Jesus hat gesagt, segnet. Und euer Segnen soll nicht nur bei euren Freunden und Verwandten sein, sondern auch bei euren Feinden. Die sollt ihr auch segnen. Segnet die ganze Welt, segnet alle Menschen. Das ist euer Beruf als Priester. Unser Beruf als Priester ist es, zu segnen. Wie Aaron die Gemeinde Gottes nach dem Opfer gesegnet hat. Der Herr segne dich, hatte ich ja schon gesagt. Das ist unsere Aufgabe. Diese Gnade und den Frieden, den wir empfangen haben, weiterzugeben im Segnen, aber auch in der Verkündigung. Diese Gnade zu verkündigen, das Evangelium weiterzugeben, in den Frieden Gottes hinein einzuladen. Und auch ein heiliges Leben zu führen, denn Verkündigung besteht nicht nur im Wort, sondern auch in der Tat, im Handeln, im Leben. So mussten die Priester auch ein heiliges Leben führen. Und Petrus sagt da sehr viel darüber in seinem ersten Brief, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, könnt ihr das nachlesen. Seid heilig, denn ich bin heilig. Kapitel 1 fängt er damit schon an. Und man kann dann auch genau nachlesen, was das alles im Einzelnen heißt, ein heiliges Leben zu führen. Gott hat uns dazu gemacht. Jesus hat uns durch sein Blut erlöst und hat uns zu Priestern gemacht. Vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken. Das spricht über das Ende dieses Buches. Und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Die Juden und die Heiden. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde des Landes. Sie werden erkennen, wer er ist, dieser Jesus von Nazareth, der da am Kreuz von Golgatha hing. König der Juden, haha. Es werden alle Augen sehen und wehklagen um seinetwillen. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige, der Erste und der Letzte. Und dieses A und O, das kommt im Verlaufe des Buches immer wieder vor. Das, der erste Buchstabe und das letzte, der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, Alpha und Omega. Im Deutschen müsste man eigentlich sagen, ich bin das A und das Z. Der Erste und der Letzte. Und das kommt hier an mehreren Stellen vor, dass es auf Jesus angewandt wird. Wenn du also wieder mal in eine Diskussion mit den Zeugen Jehovas kommst, dann sag ihnen, lest doch mal bitte das Buch der Offenbarung. studier das mal intensiv. Dann wirst du merken, dass das nicht so einfach aufgeht mit deiner logischen Teilung. Ja, da ist Gott und das ist der Vater und da ist Jesus, das ist der Sohn. Nein, sie sind eins. Es ist Gott, der Allmächtige, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige, der Anfang und das Letzte ist. Und das ist auch für unser Leben, ganz persönlich. Gott ist der Anfang deines Lebens und er ist der Ende. Er steht am Anfang, er ist am Ende. Er ist der, der jetzt ist, der aber war und der da kommt. Er umgibt dein ganzes Leben, dein ganzes Sein, die ganze Zeit, auch die ganze Welt, das ganze Universum, die Zeit dieses Universums. Er ist um das Ganze herum. Wir sind in seiner Hand. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du den Geist Gottes empfangen hast durch das Evangelium, dann kannst du einfach dich darüber freuen und sagen, egal wie die Stürme dieser Welt, dieser Zeit sind, Gott ist das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Er hat alles im Griff. Er ist jetzt hier, um uns zu begegnen, auch im Abendmahl, wenn wir das Abendmahl zusammennehmen. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dich kennenlernen durften. Und Herr, uns ist noch so vieles verborgen. Ich danke dir aber für dein Wort, dass du dich offenbart hast durch deinen Geist. Und ich danke dir, dass wir dieses Wort in Händen halten, dieses kostbare Wort, inspiriert durch deinen Geist, weil es uns aufschließt, wer du bist und wie du bist, weil es uns dich näher bringt. Herr, ich danke dir für diese Offenbarung deiner Liebe in diesen Zeilen. Die Offenbarung deiner Macht und Kraft und Herrlichkeit, aber ja auch deiner Liebe, dass wir so ja, in Gnade und Friede geborgen sind. Und das beten wir, dass du Gnade und Friede uns mit Gnade und Friede erfüllst, wenn wir jetzt dein Mahl nehmen, dass du uns selbst erfüllst, dass du uns ganz ausfüllst, dass wir ja unsere Beziehung zu dir vertieft wird, dass wir mit Paulus sagen, ja, das ist dieser Jesus, der mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat. Ich will ihn auch lieben, ich will nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist, dass du deinen Geist jetzt aussendest und unsere Herzen erfüllst, während wir dein Mahl nehmen. Dein Leib, den du für uns zerbrechen hast lassen. Dein Blut, was du für uns vergossen hast, zur Vergebung unserer Sünden, damit wir in den neuen Bund eintreten können. Danke, dass du diesen Bund geschlossen hast und dass du ja, uns bewahren wirst bis ans Ende, Herr. Lob und Dank sei dir. Amen.